SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo, hier ist die aktuelle Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Lust auf Leistung, wie wir Arbeit wieder lieben lernen, so heißt ein neues Buch, das den Nerv der Zeit trifft. Die Gewerkschaften hatten sich bei ihren Mai-Kundgebungen das Motto mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit auf die Fahnen geschrieben. Die Forderungen nach einer 4-Tage-Woche sind allgegenwärtig. Haben wir wirklich nur noch so wenig Lust auf Arbeit? Darüber sprechen wir mit dem Buchautoren. Außerdem waren wir mit Menschen unterwegs, die beruflich viel mit dem Wolf zu tun haben, der sich ja hier in den heimischen Landen wieder angesiedelt hat. Und wir waren in einer Berufsschule in Freiburg, wo Jugendreferenten des Deutschen Gewerkschaftsbunds das Demokratieverständnis fördern wollen. Wie das gehen soll, hat unser Reporter nachgefragt. Sogar die Amerikaner machen sich Sorgen um die Arbeitsmoral der Deutschen. Das US-Nachrichtenportal Bloomberg fragte die Tage in einem Beitrag, hat Deutschland seine berühmte Arbeitsmoral vergessen? Hintergrund sind Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, wonach Deutschland im Vergleich mit anderen wirtschaftsstarken Ländern nur einen hinteren Platz belegt, was die Zahl der pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden angeht. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt und beobachtet diese Unlust der Deutschen an der Arbeit schon länger. Ich habe es eben schon gesagt, er hat ein neues Buch rausgebracht, Lust auf Leistung, wie wir Arbeit wieder lieben lernen. Herr Hamm, ist es wirklich so schlecht bestellt um die Arbeitsmoral der Deutschen, dass sich sogar die Amerikaner schon Sorgen machen müssen?
Ja, ich habe den Artikel mit Faszination auch gelesen und es wurden ein paar wirtschaftliche Fakten natürlich auf den Tisch gestellt. Ja, das Thema Arbeitsstunden, die bei uns im OECD-Vergleich sehr gering sind. Wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote. Wir haben Probleme diverser Art, was Renteneintritt und Frühverrentung angeht. Also aus Sicht der externen Experten in anderen Ländern kann man das schon nachvollziehen, dass da scheinbar die Moral verloren ist. Ich habe aber da ein anderes Menschenbild. Ich habe ein positives Menschenbild und glaube grundsätzlich, dass die meisten Menschen im Lande etwas arbeiten können und auch wollen, bloß leider häufig nicht bei der Arbeit. Wir bekommen ja mit, dass Menschen in der Freizeit durchaus engagiert sind, in Ehrenamt viel Sachen machen, viel unterwegs sind. Wir liegen ja nicht alle auf der Couch, sondern ich glaube, wir sind in einer ganz großen Wirksamkeitskrise. Das, was wir machen, meistens bei der Arbeit, bringt uns nicht mehr diese psychologische Erfüllung. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir ein psychologisches Problem haben, was dann leider ökonomisch auch durchschlägt.
Es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn ich in Teilzeit arbeite oder mir mal eine längere Auszeit, ein Sabbatical nehme, ist das für die volkswirtschaftliche Leistung natürlich nicht gut. Aber die Menschen tun das ja, um eben Erfüllung und Glück zu finden, abseits der Arbeit. Sie sagen aber in Ihrem Buch, für die Menschen ist das eben nicht gut, wenn sie sich diese Teilzeit nehmen oder die Auszeit nehmen, denn das trägt zum Unglücklichsein bei der Arbeit bei. Wie genau ist das zu verstehen?
Wenn Menschen bei der Arbeit ihre Erfüllung nicht finden, kann das dazu führen, dass sie die auswärts suchen. Das ist nachvollziehbar. Das finde ich sogar in gewisser Weise legitim. Das ist nochmal eine separate Diskussion. Ich finde es kritisch, wenn daraus ein allgemeiner Eskapismus wird, dass man wirklich dauerhaft sagt, ich habe es aufgegeben, mit dem, was eigentlich Arbeit und auch Tätigkeit ist, eine Erfüllung zu finden. Und ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich diese existenzialistische Sicht auf Arbeit, wieder mehr Fokus auf das konkrete Tun, auf das Machen und nicht so sehr den großen Überbau suchen, ja, die großen Sinnversprechen.
Der Schlüssel, höre ich jetzt raus, ist eben die Sinnhaftigkeit, wieder Sinn in meinem beruflichen Tun zu finden und eine gewisse Selbstwirksamkeit, Werkstolz. Ich habe was erreicht am Ende des Tages, richtig?
Absolut. Werkstolz ist ein wunderschönes Stichwort, weil es bringt auf den Punkt, dass es um eine Tätigkeit geht, bei der ich etwas erstelle, mit eigener Hände Arbeit, etwas in die Welt setze, erlebe.
Im Büro aber nicht so einfach immer, ne? Als Büroarbeiterin zum Beispiel.
Klar, da habe ich komplexe Zusammenhänge. Natürlich erfreut man sich da auch der Dinge, die man hinterlässt. Man weiß es oft zu wenig. Dadurch geht natürlich oft der Blick auf das große Ganze verloren. Wenn dazu noch kommt, dass man wenig Rückmeldung bekommt vom Kollegenkreis, von den Führungskräften, vielleicht auch von Kunden, ja, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin geht denn so ein Produkt, was passiert denn damit, dann ist psychologisch gesehen die Wirksamkeit im Keller. Ne? Mhm. Und dann mache ich viel, aber spüre wenig dabei. Und das ist einfach ein großes psychologisches Problem.
Das heißt, es wäre schon viel geholfen, wenn wir unsere Haltung und Einstellung gegenüber dem Job ändern?
Haltung ist ein wichtiges Stichwort. Man muss dazu, um diese psychologische Selbstwirksamkeit zu kriegen, natürlich auch wissen, was ich gut kann, was ich schon immer gerne gemacht habe. Also was sind eigentlich meine grundlegenden Kompetenzen, ja, im Sinne von beruflichen Fertigkeiten? Wenn ich die nicht kenne, dann kann es natürlich sein, dass ich Jahre und Jahrzehnte lang den falschen Job ausübe. Ja? Dass ich vielleicht sinngemäß sage, ja, Gehalt stimmt und so weiter, aber Spaß macht mir es nicht. Und dann wundert es nicht, dass da viele Menschen Jahre und Jahrzehnte lang diese psychologische Erfüllung, diese Wirksamkeit gar nicht finden, weil sie es gar nicht richtig können und auch nicht wollen. Ja?
Aber wie kommt man denn da drauf? Sucht man das Gespräch mit der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten? Wie geht man vor?
Ideal wäre, wenn ich schon in ganz frühen Jahren Ausbildung, Studium, da eine ordentliche Berufsberatung bekomme. Das war in vergangenen Jahrzehnten schon mal stärker. Ich habe mir sagen lassen, es passiert leider immer seltener. Ist ein ganz wichtiger Schritt. Gleichzeitig müssen auch junge Menschen diese Experimentierfreude entwickeln und sagen, in den ersten Jahren einer beruflichen Tätigkeit habe ich ja noch ganz viel Möglichkeiten und Freiraum, gerade heutzutage, zu experimentieren. Mal Jobs anzunehmen, von denen ich nicht 100%ig sicher bin, aber um klar sagen zu können, nee, das ist es nicht, ja, sowohl von der Tätigkeit als auch vielleicht vom Umfeld. Um dann in einer späteren Phase, wenn es wirklich darauf ankommt, dass ich mit meiner Arbeit etwas verdiene und glücklich bin, dass ich dann weiß, das ist es. Wenn ich erst mit 40, 50 feststelle, ich habe da lange Jahre Dinge gemacht, die eigentlich gar nicht so richtig mein Ding sind, dann ist es natürlich ökonomisch gesehen, auch in so einer Familieneinbettung, in einer Gesellschaft, wie wir sie haben, unheimlich schwer, da noch komplett das Ruder rumzureißen.
Das heißt, das, was die Generation Z ja angeblich macht, dass die sich wenig binden an einen Arbeitgeber, Jobhopping betreiben, gefällt es mir hier nicht, gehe ich halt woanders hin, die brauchen mich ja eh, wir sind in einem Fachkräftemangel. Das ist genau richtig, sich in jungen Jahren auszuprobieren?
Ja, wenn man dabei nicht übertreibt, ne? Also wenn jetzt nicht ein echtes Jobhopping in dem Sinne entsteht, dass ich nach sehr, sehr kurzer Zeit schon die Geduld verliere, weil vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und das ist vor allen Dingen eine Empfehlung in ältere Generationen, auch nicht gleich darüber nachdenken, den kompletten Job an den Nagel zu hängen. In Unternehmen auch mal links und rechts zu schauen, wie Sie auch sagten, das Gespräch zu suchen mit Führungskräften, vielleicht nicht der eigenen, aber mit anderen, um innerhalb eines sicheren Unternehmens relativ bequem was anderes ausprobieren zu können. Ja, ganz, ganz wichtig.
Und dann klappt es auch wieder. So lernen wir wieder die Arbeit lieben. Das war Professor Ingo Hamm von der Hochschule Darmstadt, Wirtschaftspsychologe. Er hat ein neues Buch, Lust auf Leistung, wie wir die Arbeit wieder lieben lernen, und möchte den Deutschen wieder ihre vielbeschworene Arbeitsmoral zurückbringen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Frau Stadler.
Der Wolf ist zurück. In den Wäldern von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich einige Tiere wieder angesiedelt, mit allen Vor- und Nachteilen. Befürworter sagen, der Wolf reguliert den Wildbestand und hilft, das Ökosystem Wald aufrechtzuerhalten. Gegner sehen in ihm vor allem eine Gefahr für Nutz- und Haustiere. Fakt ist, das Tier ist da und man muss jetzt einen entsprechenden Umgang mit ihm finden. In Rheinland-Pfalz machen das unter anderem sogenannte Großkarnivorenbeauftragte, die für das Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt tätig sind. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat eine von diesen Großkarnivorenbeauftragten in den Wald begleitet, um sich anzuschauen, wie ihre Arbeit rund um den Wolf aussieht.
Anja Schneider ist Försterin im Nationalpark Hunsrück-Hochwald im Westen von Rheinland-Pfalz. Sie macht dort das Wildtiermonitoring, erforscht, welche und wie viele Tiere im Wald leben. Dabei helfen ihr 70 Fotofallen im Nationalpark, die automatisch Bilder von vorbeiziehenden Tieren machen. Zu sehen sind
Rehwild, Rotwild, Wildschwein, Wildkatze, Fuchs, Dachs, manchmal ein Waschbär.
Und auch der Wolf, der gelegentlich im Nationalpark umherstreift.
Seit letztem Jahr im Mai nachgewiesen, ein Wolfsrüde hier im Gebiet, der ist sesshaft. Alle 4, 6 Wochen kriege ich da Hinweise aus dem Gebiet. Nicht immer ist dann ein Treffer, aber ja, der letzte Hinweis war zum Beispiel Mitte März. Da hat man auch wieder Losung gefunden, also ein Kothaufe. Und es war dann auch der Wolf, der hier einfach genetisch schon eindeutig erfasst wurde.
Meist sind es aufmerksame Spaziergänger, denen solche Dinge auffallen. Die rufen dann an beim Koordinationszentrum für Luchs und Wolf, kurz CLUVO in Trippstadt. Von dort werden die Infos an die mehr als 30 sogenannten Großkarnivorenbeauftragte in ganz Rheinland-Pfalz weitergeleitet.
Es gibt Förster, es gibt aber auch Landwirte, Jäger, ganz unterschiedlich.
Die den Spuren von Wolf und Luchs ehrenamtlich nachgehen. Auch Försterin Anja Schneider macht den Job als Großkarnivorenbeauftragte neben ihrer Arbeit für das Nationalparkzentrum. Manchmal muss sie ein totes Reh darauf untersuchen, ob es von einem Wolf gerissen wurde.
Also ich ziehe das Fell ab und schaue nach eben Kratzspuren oder Bissstellen, wie beim Tatort. Ich muss quasi eine Obduktion in dem Sinn vor Ort halt einfach durchführen, um einfach auch genetisches Material abklären zu lassen.
Nicht zuständig ist Anja Schneider, wenn ein Wolf eine Ziege oder ein Schaf, also ein Nutztier, gerissen hat. Dann kommt direkt ein Mitarbeiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf aus Trippstadt. Julian Santrini ist deren Leiter.
Wir kümmern uns darum, das Zusammenleben so konfliktfrei wie möglich zu gestalten. Das Zusammenleben mit so einem großen Beutegreifer, insbesondere beim Wolf, geht nicht ohne Emotionen. Wir haben natürlich auch tote Schafe zum Beispiel. Und da fängt es natürlich an, dass man sich kümmern muss.
Indem beispielsweise Entschädigungen an die betroffenen Tierhalter bezahlt werden. Julian Santrini verfolgt aber eigentlich eine ganz andere Strategie.
Wir wollen eben keine Risse. Wir wollen keine Schäden entschädigen, sondern wir wollen Risse verhindern.
Deshalb bezuschusst seine Koordinationsstelle auch spezielle wolfabweisende Zäune. Das ist dem Land um die 800.000 Euro pro Jahr wert. 5 hauptamtliche Beschäftigte arbeiten im Koordinationszentrum Luchs und Wolf in Trippstadt. 2 weitere Stellen werden in Dierdorf im Westerwald gerade geschaffen. Auch darüber gab es Diskussionen unter den Bürgern, weil der Wolf immer noch ein Reizthema ist. Sie wollen lieber, dass er wieder verschwindet. Für Anja Schneider dagegen ist die Wolfansiedlung ein ganz normaler Job.
Ich würde sagen nicht, dass ich dafür bin. Ich bin nur offen, der kommt zurück, der war hier heimisch. Der kommt von sich aus wieder zurück. Und deshalb bin ich jetzt quasi neutral dem gegenüber.
Die Försterin Anja Schneider ist Großkarnivorenbeauftragte in Rheinland-Pfalz und unterwegs auf den Spuren des Wolfs. Und jetzt gibt's Post. Einer der renommiertesten und erfolgreichsten Fußballclubs der Welt sucht einen neuen Trainer. Doch bislang hagelt es Absagen. Niemand scheint den ersten FC Bayern trainieren zu wollen. Unsere Autorin Sabine Geipel drängt sich der Eindruck auf, es könne vielleicht ein bisschen auch an Uli Hoeneß liegen, dem Ehrenpräsidenten der Bayern, der immer mal wieder gerne austeilt, jüngst gegen den aktuellen Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Unser Brief der Woche geht deshalb an Uli Hoeneß.
Lieber Uli Hoeneß, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Sie haben gerade das Triple geholt. Nein, nicht an Meistertiteln, das Thema ist ja durch. Diese Woche gab es die 3. Absage bei Ihrer Suche nach einem Cheftrainer. Nachdem nun auch Kandidat Ralf Rangnick erklärt hat, er würde nie, nun doch nicht, zum FC Bayern gehen. Lieber Uli Hoeneß, damit geraten Sie und Ihre Vorstandskollegen ja gerade immer mehr ins Abseits. Okay, dass Julian Nagelsmann nach seiner Auswechslung als Bayern-Chefcoach nicht so richtig Lust auf eine zweite Halbzeit hatte, verständlich. Außerdem soll der sich ja lieber darum kümmern, dass die Nationalelf endlich mal wieder vorne mitspielt. Ja, und dass Xabi Alonso erstmal nicht von Leverkusen weg will, ja, geschenkt. Mit Rangnick war es dann allerdings Nummer 3, den sie von ihrer Liste im roten Telefonbüchlein streichen mussten. Und so langsam wird die Kandidatenliste dünner. Thomas Tuchel hat nach den jüngsten Verbalattacken von ihnen sicher auch keinen Bock auf Verlängerung. Und bei Jupp Heynckes geht seit Tagen komischerweise nur die Mailbox dran. Lieber Uli Hoeneß, ist doch seltsam, dass keiner den Job machen will. Man könnte fast meinen, hier würde ein Imageberater für Bundeskanzler Scholz gesucht oder ein Vermittler im Nahostkonflikt und nicht der top bezahlte Cheftrainer beim Rekordmeister. Vielleicht sollten Sie Ihre Stellenanzeige noch ein bisschen pimpen. Mit Kohle und Prestige allein oder lustigen Team-Events auf dem Oktoberfest, da kriegt man doch heutzutage keine Fachkraft mehr. Angesagt sind eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, ein respektvoller Umgangston oder flache Hierarchien und überhaupt ein moderner Führungsstil. So könnte es dann vielleicht bei Wunschkandidat 4, 5 oder 6 dann doch noch klappen. Ansonsten hätte ich nur noch den Tipp, vielleicht doch die Sportart zu wechseln. Wie wär's mit Basketball? Körbe holen, das können Sie jedenfalls gut. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
Eins gehört, gehört. SWR 1.
Es geht ein Zitat. Deutlicher Rechtsruck durch die junge Bevölkerung Deutschlands. Das ist zumindest das Ergebnis der aktuellen Studie Jugend in Deutschland, die Ende April herausgekommen ist. Auf die Frage nach ihrer bevorzugten Partei antworteten mehr als 20% der befragten 14- bis 29-Jährigen AfD. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, ist eher der anderen Seite des Parteienspektrums zuzuordnen und will gerade junge Menschen wieder für mehr Demokratie sensibilisieren. In Baden-Württemberg ist die DGB-Jugend deshalb unterwegs an beruflichen Schulen, um mit Azubis ins Gespräch zu kommen. Unser Reporter Stefan Schlegel war bei einem solchen Termin in Freiburg dabei.
Mit einem kleinen Bollerwagen zieht Lukas Barth das Unterrichtsmaterial in die Max-Weber-Schule in Freiburg.
Also meine Stelle heißt Jugendbildungsreferent, aber ganz so jugendlich bin ich nicht mehr.
Insofern arbeitet der DGB-Mann heute nicht wirklich.
Wir haben einen Peer-Ansatz. Wir gehen davon aus, dass es wichtig ist, dass Leute aus einer ähnlichen Alters- und Zielgruppe zu den Leuten in den Klassen und Betrieben sprechen.
Und das sind heute die Studentinnen
Greta Waltenberg.
Und
Carlotta Gehring.
Sie machen das regelmäßig ehrenamtlich und sollen dafür sorgen, dass Gewerkschaft kein abstraktes Gebilde bleibt.
In erster Linie, würde ich sagen, sind wir hier für das, was wir positiven Erstkontakt nennen.
Dazu brechen die beiden Referentinnen in der Klasse für die angehenden Apothekenverkäuferinnen erstmal die klassische Sitzordnung auf und machen einen Stuhlkreis. Das erste Thema, die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland.
Und ihr dürft einmal diskutieren, wie ihr denkt, wie das Vermögen aufgeteilt ist. Also wie viel Prozent des Vermögens haben die reichsten 10% der Bevölkerung und wie viel Prozent des Vermögens hat die ärmste Hälfte der Bevölkerung.
Von der Ungerechtigkeit im Großen geht es dann irgendwann zum Unrecht, das jede Einzelne in ihrem Betrieb erlebt, und der Botschaft, dass Gewerkschaften genau dabei helfen können, sich zu wehren.
Das ist am Ende auch der entscheidende Moment für uns, ob die Leute uns das glauben oder halt eben nicht.
Dass es dabei um Eigenwerbung geht, räumt der Jugendreferent des DGB sofort ein.
Ja, also es ist durchaus so, dass wir hier sind, um auch die Mitgliederfrage zu stellen.
Und wie soll das die Demokratie fördern?
Mitbestimmung in den Betrieben ist was, woran man jetzt nicht zunächst denkt, wenn man über Demokratie spricht. Aber ich glaube, dass es ganz zentral ist. Es kamen ja zuletzt auch zwei Studien raus, die das gezeigt haben, Leute, die in ihrer Arbeitswelt Mitbestimmung erfahren, sind zufriedener mit der Demokratie. Also Betriebe, die gewerkschaftlich organisiert sind, einen Betriebsrat haben und irgendwie tarifgebunden sind.
Was das heißen kann, machen die Referentinnen auf ganz einfache Weise für die Schülerinnen erlebbar, indem sie zum Beispiel im Kurs sagen:
Hey, wenn ihr eine Pause braucht, dann meldet euch, sagt, ihr braucht eine Pause und wir machen eine Pause. Das ist so auf einem ganz, ganz niedrigschwelligen Level Demokratie und Mitbestimmung eben.
Der Sinn für Ungerechtigkeiten ist durch den Projekttag sicher gestärkt worden, aber auch, wie man damit umgeht.
Für sich selbst einstehen, zu wissen, was man will, wo man hin will. Da braucht es halt eine Einheit. Eine einzelne Person kann da nicht so viel machen wie eine Gemeinschaft.
Dieser solidarische Gedanke ist bestimmt im Sinne der Gewerkschaften und wahrscheinlich auch gut für die Demokratie. Die Referentin sagt:
Also ich glaube, wenn jemand aus dem Projekttag rausgeht und FDP wählt, dann ist ja jemand aus dem Projekttag rausgegangen und hat gewählt. Und dann würde ich das auf jeden Fall auch als Gewinn bezeichnen, selbst wenn ich die politische Parteilinie vielleicht nicht unterstütze.
Sagt diese Jugendbeauftragte des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB, die in einer Freiburger Berufsschule mit Azubis Werbung macht für die Demokratie und ein bisschen natürlich auch für den DGB.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann, unsere Frau für alle Fragen rund um das richtige Benehmen am Arbeitsplatz. Sandra aus Tübingen hat sich bei uns gemeldet. Sie arbeitet seit einiger Zeit in einem neuen Team und wird öfter mal gefragt, ob sie nach Feierabend oder am Wochenende mit den anderen noch was trinken oder essen gehen möchte. Und das stellt sie vor ein Problem. Sie schreibt: Ich möchte meine private Zeit aber nicht in dem Maße mit meinem Team verbringen und stoße dabei inzwischen teilweise auf Unverständnis. Ich weiß nicht, wie ich argumentieren kann, damit meine Kolleginnen und Kollegen Verständnis für meine Entscheidung haben. Ja, das rät die Expertin.
Wenn man sehr aufmerksam ist bei dieser Fragestellung, dann fällt da ein ganz, ganz wichtiges Wort in meinen Augen. Da wird nämlich gesagt, man möchte seine Zeit nicht in diesem Maße mit den Kollegen verbringen. Das heißt für mich auch, ganz heraushalten aus den gemeinsamen Aktivitäten kann und sollte man sich definitiv nicht. Natürlich muss man jetzt nicht jeden Samstag mit dem Team weggehen, aber man läuft einfach Gefahr, außen vor zu sein, naja, und vielleicht auch ein bisschen zum Außenseiter zu mutieren, wenn man nicht mehr Zeit als unbedingt nötig mit den Kollegen verbringt. Daher glaube ich schon, dass man sich manches Mal anschließen sollte, wenn vielleicht nach Feierabend etwas unternommen wird. Das heißt immer noch nicht, dass man jetzt irgendwie bis in die Puppen zusammen in der Kneipe sitzen muss. Entscheidend ist bestimmt auch, dass und wie man dann erklärt, warum man am Wochenende keine Zeit hat oder warum man abends ein bisschen früher nach Hause gehen möchte. Geschickt wäre es wahrscheinlich, wenn man zum Ausdruck bringt, dass man ja eigentlich ganz gerne noch länger bleiben würde, aber andere Umstände das eben irgendwie nicht ermöglichen. Vielleicht, weil man einem zeitintensiven Hobby nachgeht oder der Hund noch rausgehen muss oder man zugesagt hat, dass man noch bei einer Freundin vorbeischaut. Es ist für die anderen einfach leichter zu verdauen, wenn man ihnen das Gefühl vermittelt, dass man ja schon ganz gerne noch mit ihnen Zeit verbringen würde, aber andere Umstände das eben leider, leider nicht möglich machen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Soweit von uns aus dem SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler und sage Tschüss.
Eins gehört. SWR1.